Ja, ich freue mich, heute einmal wieder hier sein zu dürfen. Und gerade an diesem Tag, als ich mit Wolfgang besprochen hatte, wer mich eingeladen hat, an diesem Tag hier zu sein, stand noch gar nicht fest, dass es ein Gottesdienst sein wird, wo Leute gesegnet werden, weil sie in der nächsten Zeit halt in andere Länder gehen und dort für den Herrn tätig zu sein. Und was ich besonders gut finde, zu allen dieser, missionarisch Tätigen, habe ich eine Verbindung. Also einmal natürlich Luis, ne? Also den Luis durfte ich ja beim UWK in der Bruderhand damals noch haben und ich war einer derjenigen, die die Gruppen da geleitet haben und gelehrt haben und ganz ehrlich, ich hatte noch mehr Haare auf dem Kopf und du noch keinen Bart, aber ich kann mich noch genau an dich erinnern. Wunderbar, schön, dass du Richtung Peru gehst. Und ich denke, die Schäffers werden mich gar nicht kennen, ich persönlich sie auch nicht, aber wir haben mal in Wunsdorf gewohnt und das Ehepaar Bodamer dort kennengelernt, die immer wieder Pakete nach Argentinien gesandt haben und wo wir auch mithelfen durften durch Spenden oder auch tatkräftig. Also auch da eine Verbindung und zu euch natürlich auch, Wolfgang und Lena. Ich weiß gar nicht, seit wann wir uns kennen, aber es dürfte auch schon um die 20 Jahre sein, dass wir uns kennengelernt haben. Denn so Ende der 90er Jahre bin ich ja in den hannoverschen Raum gekommen und da gab es immer mal wieder Kontakte. Wunderbar. Ja, jetzt aber zur Botschaft. Und ich darf natürlich auch vom Missionswerk Heukebach, wo ich tätig sein darf, ja auch Segenswünsche an euch allen weitergeben. Aber natürlich auch an die Gemeinde. Ja, wir schreiben das Jahr 2022, den 27. November. Luis Fischer, das Ehepaar Schäffer und das Ehepaar Lüttke werden heute verabschiedet, denn sie sind eingezogen worden. Vom Herrn der Heerscharen. Sie ziehen, ich will es mal so ausdrücken, in den Krieg. Nach Südamerika und Südspanien. Der Kampf dort ist nicht einfach. Sie werden gebraucht. Klingt diese Einleitung etwas zu martialisch? Ich denke, es geht genau darum. Für Wolfgang und Lena, auch wenn es vorhin so gesagt wurde, geht es eigentlich nicht in den Urlaub nach Südspanien. Es ist auch kein Trip, um die Energiekosten zu senken. Luis Fischer fliegt nicht nach Peru, um dort alte Ruinen zu durchforschen. Und das Ehepaar Schäffer folgt nicht dem Ruf der Copacabana, sondern dem Mitternachtsruf. Sie alle ziehen in den Krieg. Es ist nicht ein Krieg der Bomben und Granaten. Sie werden nicht angegriffen, wie wir das immer wieder in den Nachrichten hören über den Krieg in der Ukraine, mit Kamikaze-Drohnen. Sie werden auch nicht von Panzern bedroht, die gleich ihr Haus kurz und klein schießen. Nein, es ist kein Krieg gegen Fleisch und Blut. Nein, überhaupt nicht. Es ist ein Krieg gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Und dieser Krieg, er findet statt. Und ihr werdet angegriffen, auch wenn ihr euch vielleicht davon distanzieren wollt. Darauf nehmen eure Gegner keine Rücksicht. Ihr habt euch rufen lassen, den Menschen dort das Evangelium zu bringen. Auch in Südspanien und in Südamerika brauchen die Menschen die gute Nachricht von Jesus Christus. Und das bedeutet Krieg. Aber wenn ich es mir so recht überlege, eigentlich nicht nur für die heute hier vorne standen, sondern auch für uns, die wir hier in Deutschland sind. Dieser Krieg tobt auch hier in Deutschland. Auch jeder von uns ist eingezogen. Der Krieg ist nicht nur in Südspanien und Südamerika. Natürlich können wir den Krieg leugnen. Aber das macht uns nur umso angreifbarer. Ich gehe mal ein bisschen in die Geschichte, weil ich bin so ein Geschichtsfanatiker. Und im Zweiten Weltkrieg ging es den Franzosen so. Sie fühlten sich von England in einen Krieg gedrängt, den sie nicht wollten. Aber als Deutschland Polen angriff, da erklärten sie widerwillig dem Deutschen Reich damals den Krieg. Aber dann passierte gar nichts. 8 Monate lang passierte gar nichts. Die Franzosen griffen nicht an, weil sie den Krieg nicht wollten. Und die Deutschen, die haben so eine Propaganda gemacht mit Lautsprechern über den Rhein und über die Grenze hinweg. Tut du mir nichts, dann tue ich dir auch nichts. Sie haben die Franzosen einfach so in Sicherheit gewogen. Da wurden mal Tanzlieder über den Rhein mit Lautsprechern gemacht und all so etwas. Und immer schöne Parolen rüber gezeigt, aber gekämpft wurde nicht. Als der deutsche Angriff dann kam, waren die Franzosen so überrascht, dass sie nach 6 Wochen besiegt waren. Das sollte uns nicht geschehen. Lasst uns der Wahrheit ins Auge sehen. Es ist Krieg. Und deswegen, Leute, lautet die Überschrift heute früh auch: Es ist Krieg, bereite dich vor. Es ist Krieg, bereite dich vor. Paulus schreibt uns im Epheserbrief folgende mahnenden und aufmunternden Worte. In Epheser 6, Abvers 10 bis 20. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Für Paulus ist der Krieg real. Er rechnet zu jeder Zeit mit dem Angriff und er fordert dich und mich auf, bereit zu sein. Wolfgang, Lena, Luis, Erich und Jutta, wie könnt ihr, wie können wir bereit sein? Zuallererst geht es darum, genügend Kondition zu haben für den Kampf. Und das Erste, was uns Paulus mit auf den Weg gibt, ist: Geh ins Fitnessstudio Gottes. Geh ins Fitnessstudio Gottes. Paulus schreibt in Vers 10, im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Hier müssten wir erstmal definieren, was ist Stärke? Es gibt ja Leute, die legen sich einen tiefer gelegten Sportwagen zu und fühlen sich dann richtig stark. Andere haben studiert und ziehen ihr Selbstbewusstsein aus ihrer Bildung. Wow, ich habe nicht nur einen Bachelor, ich habe einen Master. Ach was, ich bin ein Doktor. Das halten sie für Stärke. Andere, die gehen jeden Tag so in die Muckibude und bauen sich so ein paar Muskeln auf und fühlen sich dadurch stark. Andere wieder geben Unsummen aus für Kosmetik oder auch für Schönheitsoperationen, und um ihr Aussehen zu verbessern, und fühlen sich stark damit. Aber all das meint Gott nicht. Die Stärke, die wir gegen die geistigen Mächte brauchen, ist eine ganz andere. Wir sollen stark im Herrn werden. Das hat nichts mit einem starken Sportwagen, mit einer starken Bildung, starken Muskeln oder einem starken Aussehen zu tun. Stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. So sollen wir sein. So sollen wir werden. Was aber ist das? Stark im Herrn. Wenn wir die Bibel lesen. Also das will ich euch übrigens empfehlen, die Bibel zu lesen. Losung ist ja schön und gut, aber das ist, reicht nicht. Die ganze Bibel, von Anfang bis Ende. Wenn wir die Bibel lesen, dann fällt uns auf, dass Gott immer da wirkt, wo die Menschen sich zurücknehmen und Gott machen lassen. Paulus war krank, er war schwach. Er hat Gott dreimal deswegen angefleht, ihm doch diesen Stachel im Fleisch zu nehmen, was immer das auch war. Und was sagt Gott als Antwort? Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Das muss für Paulus wie eine kalte Dusche gewirkt haben. Er vertraute Gott in allem und er vertraute ihm auch in dieser Frage, wo er so schwach war. Und dreimal fleht er Gott an und Gott sagt, nee, das nehme ich dir nicht. Das bleibt. Ich kann viel besser durch dich wirken, wenn du schwach bist. Hören wir das gerne? Wenn es uns schlecht geht, dass Gott dann sagt, hör mal, ich kann vielleicht besser durch dich wirken, wenn du schwach bist. Und dieses Prinzip, das sehen wir in der ganzen Bibel immer und immer und immer wieder. Wodurch fielen die Mauern Jerichos? Fielen sie durch die erdrückende Macht der israelischen Armee unter Josua? Nein, sie fielen durch die Posaunentöne der Priester, weil die Israeliten ganz auf Gott vertrauten. Und so war es auch bei Gideon. Er wollte mit einer großen Armee gegen die Feinde kämpfen. Aber Gott verkleinerte seine Armee auf 300 Mann, damit sie nicht glaubten, dass sie es waren, die den Kampf siegreich zu Ende geführt haben. Was ist also die Stärke, die wir brauchen, die durch uns wirkt? Wir brauchen Gottvertrauen. Wir merken jetzt in unserer Zeit, vielleicht reicht unser Erspartes nicht, um zu heizen. Wir sehen auch, Gemeinden sind zerstritten wegen Corona, aber auch, wie man zum Ukraine-Krieg steht. Aber das ist eigentlich alles unwichtig, denn wir brauchen eins, Gottes Stärke und das Vertrauen auf Gott. Paulus schreibt im Brief an die Galater, in Kapitel 2, Vers 20, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Jesus Christus, der muss in mir leben. Er muss durch mich wirken. Das ist das Geheimnis des Sieges im geistlichen Kampf. Du und ich, wir müssen uns selbst zurücknehmen und ihn wirken lassen. Das bedeutet nicht, dass wir uns zurücklehnen und uns ins Sofa setzen und sagen, toll Gott, wenn du was machst. Das ist damit nicht gemeint, aber es kommt nicht auf unsere Stärke an. Wir sollen etwas tun, aber nicht aus unserer Kraft, sondern durch seine Kraft. Er wirkt in uns. Und es geht darum, das zu tun, was er will. Wenn wir das begriffen haben, Gott ist unsere Stärke und sonst nichts, dann hat unser Training im Fitnessstudio Gottes Erfolg gehabt. Also ganz anders wie das Fitnessstudio, was wir in der Welt kennen. Wir müssen begreifen, Gottes Stärke ist es, nicht unsere. Und jetzt geht Paulus zum nächsten Punkt unserer Grundausbildung. Er zeigt uns den Feind. Und der nächste Punkt lautet daher, erkenne, wer dein Feind ist. Erkenne, wer dein Feind ist. Es ist ungeheuer wichtig zu wissen, wer der Feind ist. Das sehen wir ja auch. Wir alle kennen das noch, ne, der Krieg gegen den Terror. Vor ein paar Jahren war das mehr in den Nachrichten, jetzt bestimmen alles mögliche andere die Nachrichten. Aber nach den Anschlägen von 2001 gegen das World Trade Center, danach gab es den Kampf gegen den Terror. Kleine Rückblende. Im Zweiten Weltkrieg wurde Amerika von Japan und von Deutschland angegriffen. So schlimm das auch für die Amerikaner war, sie wussten, wer der Feind ist. Sie wussten eindeutig, gegen wen sie ihre Flugzeuge, Armeen und Schiffe richten mussten. Sie wussten's. Aber im Krieg gegen den Terror, ja, wo sind die Terroristen denn? Ja, überall und nirgendwo. Immer wieder kommt ein Anschlag, aber wo kann ich sie denn treffen? Zwei Länder haben die Amerikaner besiegt, aber den Terror haben sie nicht ausgemerzt. Ein Feind, von dem man nicht weiß, wo er ist. Also die Frage, wer ist mein Feind, ist eine sehr wichtige Frage, damit du überhaupt weißt, was du tun kannst, was du tun sollst. Wenn man nicht weiß, wer der Feind ist, das ist schlimm. Verzweifelt wehrt man sich, aber die Angriffe kommen immer gerade aus der Ecke, wo du es nicht erwartest. Und deshalb zeigt uns Paulus auch auf, wer der Feind ist. Er schreibt in den Versen 11 und 12, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Wir haben es nicht mit Menschen zu tun. Unser Feind ist der Teufel mit seinen Dämonen. Aber wer ist das eigentlich? Der Teufel ist ein von Gott geschaffenes Wesen. Er ist ein Engel, ein Cherub. Einer der schönsten Engel. Aber eines Tages beschloss er, sich von Gott abzuwenden, sich loszusagen. In Jesaja 14, 12 bis 15 steht: Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen? Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Doch ins Totenreich bist du hinabgestürzt in die tiefste Grube. Und in Hesekiel 28, Abvers 12 steht: Menschensohn, stimme ein Klagelied an über den König von Tyrus und sprich zu ihm, so spricht Gott, der Herr. O du Siegel der Vollendung, voller Weisheit und vollkommener Schönheit, im Eden, im Garten Gottes warst du, mit allerlei Edelsteinen warst du bedeckt, mit Sardis, Topas, Diamant, Chrysolit, Onyx, Jaspis, Saphir, Karfunkel, Smaragd und mit Gold. Deine kunstvoll hergestellten Tamburine und Flöten waren bei dir, am Tag deiner Erschaffung wurden sie bereitet. Du warst ein gesalbter, schützender Cherub. Ja, ich hatte dich dazu eingesetzt. Du warst auf dem heiligen Berg Gottes und du wandeltest mitten unter den feurigen Stein. Du warst vollkommen in deinen Wegen, vom Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir gefunden wurde. Durch deine vielen Handelsgeschäfte ist dein Inneres mit Frevel erfüllt worden und du hast gesündigt. Darum habe ich dich von dem Berg Gottes verstoßen und dich, du schützender Cherub, aus der Mitte der feurigen Steine vertilgt. An den Bezeichnungen Sohn der Morgenröte, Glanzstern, Cherub, allein diese Bezeichnungen verraten viel über den Teufel. Aus diesen Angaben können wir schließen, dass der Teufel von Gott geschaffen wurde, ein von Gott geschaffenes Wesen, ein besonderer Engel, besonders schön, mit vielen Fähigkeiten. Und dieser Engel rebellierte gegen Gott. Er wollte gleich sein wie er, indem er einen Gegenentwurf zu Gottes Herrschaft entwarf. Hass, Lug und Betrug anstelle von Liebe, Wahrheit und Gerechtigkeit. Jesus nennt ihn einmal den Vater der Lüge. Eine unbekannte Anzahl von Engeln folgte dem Teufel in seiner Rebellion. Sie werden in der Bibel oft Dämonen genannt. Hier im Epheserbrief werden sie Gewalten und Mächte genannt. Aber was viel wichtiger ist, als das Wissen um den Teufel, ist die eine Wahrheit, dass er besiegt ist, dass er verloren hat. Obwohl er noch eine gewisse Macht hat, ist sein Ende schon besiegelt. In Offenbarung 20, Vers 10 steht: und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet. Und sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Im abschließenden Gericht Gottes wird der Teufel verurteilt zur schrecklichsten Strafe. Diese Gerichtsszene durfte Johannes schon vor 1900 Jahren sehen. Und die Grundlage für die Niederlage des Teufels liegt im Kreuzestod von Jesus Christus. In 1. Johannes 3, Vers 8 schreibt Johannes: Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und er hat es geschafft. Am Kreuz hat Jesus gesiegt. Dort konnte Jesus Christus sagen: Es ist vollbracht. Und damit hat er sicherlich auch den Sieg über den Satan, den Teufel, gemeint. Der Teufel hat von Anfang an versucht, das zu verhindern. Mit dem Kindermord in Bethlehem wollte der Teufel Jesus erwischen. Bei der Versuchung in der Wüste bot der Teufel Jesus Macht und Herrlichkeit an. Er hat gesagt: Alles das, was du in der Welt siehst, alle Königreiche, aller Reichtum, der kann dir gehören, du kannst herrschen. Da gibt es nur eine Sache, ganz wenig. Du musst mich nur anbeten, sagte der Teufel zu Jesus. Und Jesus hat widerstanden. Und am Kreuz hat er gesiegt. Zur Zeit kann der Teufel zwar noch wirken, aber sein Schicksal steht fest. Ich stelle mir das so ähnlich vor wie im Zweiten Weltkrieg. Ich denke, jetzt kommt das ja ständig in den Nachrichten, die Schlacht von Stalingrad vor genau 80 Jahren. Eigentlich 1942, als diese Schlacht begann und Anfang 1943 dann verloren war, konnte jeder sehen, der Zweite Weltkrieg ist für Deutschland verloren. Und doch wurde weiter gekämpft. Vielleicht wurde sogar deswegen es noch schlimmer. Die SS-Schergen waren umso grausamer in den besetzten Gebieten. Bis zum Schluss wurde gekämpft und ermordet, obwohl der Krieg verloren war. Und so stelle ich mir es auch vor beim Teufel. Er ist besiegt, er steht fest. Aber er kämpft noch. In unserem Text heißt es, dass wir gegen die Listen des Teufels bestehen müssen. Listen ist einfach die Übersetzung des Wortes Methoden. Welche Methoden der Teufel auch anwendet, sie sind fies, sie sind mies, sie sind gemein. Jesus sagt, dass der Teufel ein Vater der Lüge ist. Er verstellt sich, er verführt. Und ohne Waffenrüstung können wir nicht bestehen. Und deshalb fordert dich Paulus im nächsten Punkt auf: Zieh die Waffenrüstung an. Zieh die Waffenrüstung an. Und Paulus meint die ganze Waffenrüstung. Wir sind in diesem Krieg auf jedes Teil der Waffenrüstung angewiesen. Paulus schreibt in Vers 13: Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Wenn wir uns jetzt Stück für Stück die Waffenrüstung anschauen, dann dürfen wir bei keinem Teil sagen: Das brauche ich nicht. Wenn wir dem Feind widerstehen und hinterher nicht am Boden liegen wollen, dann müssen wir die ganze Waffenrüstung anziehen. Paulus, der bezieht sich bei diesem Bild auf die römische Rüstung, weil das war die Armee, die zu seiner Zeit jedem Menschen geläufig war. Überall gab es römische Soldaten und wenn er die Waffenrüstung der Römer beschreibt, dann weiß jeder, was er meint. Und deswegen dieses Beispiel, was jeder Mensch in seiner Zeit kannte. Kommen wir zum ersten Teil der Waffenrüstung, dem Gürtel. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Schon erstaunlich, dass Paulus als erstes den Gürtel nennt. Warum nicht irgendeine Waffe? Nein, den Gürtel. Er nennt nicht das Schwert oder den Helm. Nein, er nennt den Gürtel. Der Gürtel erst macht die Rüstung nützlich. An ihm hängt da zum Beispiel das Schwert, aber auch so ein kleiner Vorratsbeutel. Wenn man zwischendurch mal ein bisschen Hunger hat, da ist was. Da kann man auch mal zwischendurch mal etwas essen, bisschen Getreide. Und außerdem hält er auch die Kleidung des Legionärs zusammen. Ja, stellt euch doch mal einen Soldaten vor in der heutigen Zeit, der keinen Gürtel hat und der versucht zu kämpfen. In der einen Hand hat er das Maschinengewehr und in der anderen Hand hält er den Gürtel seiner Hose fest, damit die Hose nicht rutscht. Nein, er braucht einen Gürtel, der sitzt, der seine Hose festhält. Gut, damals gab es keine Hose, die sah ein bisschen anders aus, aber trotzdem, die Kleidung musste zusammengehalten werden. Ein Soldat mit schlabbriger Kleidung, der kann nicht kämpfen. Das geht nicht. Und Paulus sagt, die Wahrheit ist unser Gürtel. Das, was wir sagen, soll wahr sein. Lügen sollen nicht über unsere Lippen kommen. Aber auch unser Leben soll mit unserem Reden übereinstimmen. Wo es um die Wahrheit geht, ich habe auch mal buchhalterisch was gearbeitet, Luis, ne? Da ist man schnell versucht, etwas so darzustellen, dass es zwar nicht auffällt, aber trotzdem eigentlich falsch ist. Es muss wahr sein, es muss richtig sein, gerade in einem Missionswerk, aber eigentlich überall, wo wir arbeiten. Wahrheit. Lügen sollen nicht über unsere Lippen kommen. Ihr seid ausgesandt nach Südamerika und Spanien, um den bekannt zu machen, der von sich gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er lebt in euch, aber er kann nur wirken, wenn ihr in der Wahrheit lebt und die Wahrheit auch lebt und sagt. Macht euch nicht größer, als ihr seid. Bei irgendwelchen Erlebnissen, irgendwas, was ihr geschafft habt, übertreibt nicht. Sagt einfach das, wie es war. Gebt Fehler zu. Redet die Wahrheit. Wie leicht sind wir angreifbar, wenn da etwas im Argen bei uns im Leben liegt. Das gilt aber nicht nur für die, die jetzt ausgesandt werden, sondern für uns alle. Und der zweite Teil der Waffenrüstung ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Paulus schreibt, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Gerecht soll es bei uns zugehen. Nenne Unrecht, was Unrecht ist. Lass Schuld nicht ungesühnt. Bitte um Vergebung, wenn du anderen Unrecht getan hast. Vergebe anderen, wenn sie dich um Vergebung bitten. Seid ihr dabei bewusst, du bist nur in Gottes Augen gerecht gesprochen, weil sein Sohn Jesus Christus für dich am Kreuz starb. Seine Gerechtigkeit wird dir angerechnet. Du bist nicht gerecht aus dir selbst heraus durch deine Taten, sondern nur aus dem, was Jesus für dich tat. Wenn wir uns hier den Legionär ansehen, dann sehen wir, dieser Brustpanzer, der deckt alle lebenswichtigen Organe ab. Herz, Lunge, Leber, Milz, alles das abgedeckt. Wenn du aber denken solltest, dass du aus eigener Kraft gerecht bist, weil du einfach so ein toller Typ bist, dann wird dein Brustpanzer löchrig, dann fängt er an zu rosten, dann kann da jemand durchstoßen mit seinem Schwert. Es ist die Gerechtigkeit von Jesus Christus, die dich schützt, die dir angerechnet wird, weil er tatsächlich auch auferstanden ist, wie es in Römer 4,25 heißt. Ob du gerecht bist oder nicht, davon hängt ab, dass ob du und wie du geschützt bist. Paulus schreibt als nächstes, und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Schuhe und Stiefel, wie wir sie heute kennen, gab es damals nicht. Aber die Römer hatten verglichen mit dem, was so üblich war in der damaligen Zeit, also ein Schuhwerk für ihre Soldaten, das war extrem gut geeignet, gerade für Märsche, auch auf unebenem Gelände, da wo es steinig wird. Überall da konnten sie gehen. Ihre Stiefel, ihre Schuhe waren richtig gut. Wer von uns hat nicht schon mal Blasen oder Hühneraugen gehabt, wenn er unpassende Schuhe angezogen hat? Ich weiß noch so als Jugendlicher, da hatte ich bestimmte Sportschuhe, die fand ich einfach richtig gut aussehend und sie wurden natürlich mit der Zeit kleiner, vielmehr meine Füße wurden größer, aber diese Schuhe waren ja meine Lieblingsschuhe und ich ließ sie an und trug sie und trug sie und irgendwann hatte ich dann logischerweise die Hühneraugen, weil die Schuhe nicht passten. Und so müssen die Schuhe dir auch passen. Und wenn du neue Schuhe kaufst, wenn du eine große Wanderung vorhast irgendwo und du dir Wanderschuhe kaufst, lauf sie vorher ein. Sonst kriegst du Blasen an den Füßen und Hühneraugen, weil die Schuhe noch nicht so ganz passen. Und genauso ist es auch bei den Schuhen der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums. Die Schuhe müssen eingelaufen sein. Du musst es immer wieder tun. Nur dann passen die Schuhe so richtig. Nur dann kriegst du keine Blasen und Hühneraugen. Sind wir bereit, Gottes Wort zu verkündigen? Als Jesus seine ersten Jünger ausgewählt hat, müsst ihr mal im Markus-Evangelium lesen, ne? Da kommt Jesus zu den Leuten, sagt, ja, folge mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Und dann steht da und sie folgten sogleich. Wer von uns folgt sogleich, wenn der Herr ruft? Sie ließen die Netze einfach da. Der Vater sagte, hatten doch vorgehabt, die Netze jetzt zu reparieren. Wo wollt ihr hin? Jesus ruft. Und Menschenfischer sollen wir sein. Dazu sind wir berufen. Tun wir das? Oder wären wir nur die Sessel hier oder die Stühle? Sind wir daran geübt, Gottes Wort am Arbeitsplatz, im Verein, unter Freunden weiterzusagen? Oder ist uns das ein bisschen ungewohnt und wir fühlen uns komisch dabei und ja, eigentlich gar nicht gut? Es ist wie bei neuen Schuhen. Sie müssen eingelaufen werden, damit sie gut sitzen. Um von Jesus weitersagen zu können, muss man es immer und immer und immer wieder tun. Und das gilt auch für euch, die ihr bald Deutschland verlasst. Für kürzer oder für länger. Ein paar Wochen, ein paar Monate, ein paar Jahre. Also als vorhin das Lied gesungen wurde, Luis, geh unter der Gnade, genauso wurden meine Frau und ich damals auch von unserer ursprünglichen Gemeinde ausgesandt, als wir 1994 die Gemeinde verließen. Wir sind nie wieder zurückgekommen. Das soll jetzt kein Prophetie für dich sein. Aber nur weil ihr für den Herrn unterwegs seid, bedeutet das nicht, dass ihr nicht auch unter der Gefahr steht, bequem zu werden. Ach ja, ich bin ja nur für die Buchhaltung zuständig. Ach ja, ich bin ja nur für die zuständig, die hier in der Kirche sind und in Südspanien und halt versorgt werden möchten. Nein, wir sollen das Evangelium weitergeben. Um gut von Jesus weiterzuerzählen, müssen wir es immer wieder tun. Nur so können wir dem Feind Gottes Gebiet abtrotzen. Und der nächste Teil der Waffenrüstung ist der Schild des Glaubens. Paulus schreibt, bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Der Schild war eine der wichtigsten Verteidigungswaffen des römischen Soldaten. Der Schild war meist aus Holz und mit Leder bespannt. Und in der Mitte so ein Metallbuckel. An diesem Schild prallten normalerweise die Pfeile des Gegners ab. Der Schild wurde auch vor dem Kampf mit Wasser getränkt, damit auch feurige Pfeile, also mit Öl getränkte Pfeile, die brennen, dass die ausgehen, dass der Schild kein Feuer fängt. Deswegen auch mit Wasser getränkt. Ziemlich schwer das Ganze also. Und wenn die Legionäre so richtig im Pfeilhagel standen, dann haben sie ihre Schilde dicht an dicht gehalten und auch über ihren Köpfen, sodass sie eine Art Schildkröte bildeten. Wer Asterix und Obelix gelesen hat, der weiß, was ich meine. Oder wer in der Schule Latein hatte, weiß es auch. Auf jeden Fall waren diese Schilde undurchdringbar für die Pfeile des Feindes. Wie ein Schild soll uns der Glaube vor den Angriffen des Satans schützen. Aber was ist Glaube? Was ist Glaube? was für eine Wortbedeutung hat dieses Wort eigentlich? Im deutschen Sprachgebrauch ist das ja ein bisschen verschwommen. Es gibt ja so einen Witz, zwei Jungs unterhalten sich, der eine sagt, mein Vater ist wegen seines Glaubens im Gefängnis. Und der andere fragt, ja, was glaubt er denn? Ja, er glaubte, dass er die Rechnung nicht bezahlen muss. Diese Art von Glaube ist nicht gemeint mit dem, was die Bibel Glaube nennt. Oder in der Lesefibel unserer Kinder, als sie noch in der Grundschule waren, da stand eine Geschichte. Da unterhielten sich zwei Bären in dieser Geschichte. Und der eine Bär sagt, die Welt endet hinter dem Wald. Das könnt ihr mir glauben. Und ein anderer Bär sagte, ich will nicht glauben, sondern wissen. Auch diese Wortbedeutung von Glauben ist in der Bibel nicht gemeint. Wissen ist nicht besser als Glaube. Dieses Denken ist falsch. Das begegnen wir immer wieder in Gesprächen, wenn Leute sich dann zurückziehen und sagen, ja, du glaubst ja an die Schöpfung, also da glaube ich lieber der Wissenschaft. Also das Wissen ist ja mehr wert als der Glaube. So wird in der Welt gedacht, aber die Bibel denkt darüber ganz anders. In Hebräer 11, Vers 1 steht, was aber heißt Glaube? Der Glaube ist die feste Gewissheit, dass sich erfüllt, was Gott versprochen hat. Er ist die tiefe Überzeugung, dass die unsichtbare Welt Gottes Wirklichkeit ist, oder auch wenn wir sie noch nicht sehen können. Der Glaube, den die Bibel meint, ist ein ganz festes Wissen. Ein Wissen, das im Grunde noch viel fester ist als das Wissen der Wissenschaft. Denn Wissenschaft, wenn man sie wirklich mal anguckt, was ist denn das, Wissenschaft? Das ist ja eigentlich, das Wissen der Wissenschaft ist nur so lange gesichert, bis es einen Gegenbeweis gibt. Ich meine, ich kann einfach eine Theorie aufstellen, zum Beispiel die Theorie, es gibt nur weiße Schafe. Und solange die Leute nur weiße Schafe sehen, stimmt meine Theorie. Das ist Wissenschaft. Aber diese Theorie wird sofort verworfen, wenn jemand kommt und sagt, ich habe aber ein schwarzes Schaf gesehen. Schwuppdiwupp, die erste Theorie wäre falsch. Nein, es gibt auch schwarze Schafe. Das ist Wissenschaft. Etwas gilt, bis der Gegenbeweis erbracht wurde. Aber der Glaube, den die Bibel hier meint, ist fester. Ich weiß, die Bibel wird nicht widerlegt. Ich weiß es, weil ich Gott in meinem Leben erlebt habe und immer noch erlebe. Er ist real. Den kann man mir nicht wegerklären. Ich weiß, mir ist vergeben. Die Bibel meint den Glauben an Jesus Christus. Er ist der Mittelpunkt der Bibel und des Glaubens. Die Bibel zeigt uns den Menschen, wie er ist, von Gott getrennt und sündig. Ein Mensch kann alleine aus eigener Kraft nicht so leben, wie Gott es will. Er ist ein Sünder von Geburt an. Er kann keine Gemeinschaft mit Gott haben, denn Gott ist heilig. Meine Sünde und Gottes Heiligkeit, sie passen nicht zusammen. Das passt genauso wenig wie Natrium und Wasser. Unser Chemielehrer damals in der Schule hat uns das mal sehr deutlich gemacht in einem Experiment, wie Natrium und Wasser miteinander reagieren. Vielleicht haben einige von euch das in der Schule auch erlebt, aber unser Lehrer, der wollte uns das mal ganz deutlich machen. Und er hat ein Aquarium gehabt, jedenfalls sah es so aus wie ein Aquarium, also ein großes Gefäß aus Glas mit Wasser gefüllt, und Natrium ist leichter als Wasser, eigentlich schwimmt das auf dem Wasser. Aber das hat unser Lehrer halt übergangen, indem er ein Stück Natrium nahm und in einen kleinen Drahtkäfig packte und dann unter Wasser drückte. Was dann passierte, es ist explodiert und das Aquarium hat dieser Druckwelle nicht standgehalten. Der ganze Physikraum oder Chemieraum war von lauter Scherben und Wasser übersät und damit war die Stunde vorbei. Er hatte zwar erwartet, es gibt eine Explosion, aber nicht, dass dieses Unglück geschieht. Aber das ist mir im Gedächtnis geblieben. Wasser und Natrium, das passt nicht zusammen. Das gibt immer eine feurige Reaktion. Und so ist es, wenn der heilige Gott auf Sünde trifft. Das passt nicht zusammen. Punkt. Das gibt immer eine Reaktion. Kein sündiger Mensch kann in der Gegenwart Gottes bestehen. Es geht nicht. aber Gott möchte, dass es geht. Gott wollte Kontakt mit den Menschen haben. Also musste die Sünde vom Menschen entfernt werden, damit wieder Gemeinschaft zwischen Mensch und Gott möglich ist. Gott musste einen Weg finden, die Sünde vom Menschen zu entfernen. Und Gott fand einen Weg. Sein Sohn Jesus Christus nahm die Sünden der Menschen auf sich. Und deshalb trafen ihn auch die Todesfolgen der Sünde mit aller Wucht. Weil Jesus Christus der Sohn Gottes war, konnte er auch alle Sünden auf sich nehmen und tragen. Und seit dem Kreuzestod von Jesus Christus ist der Weg zu Gott frei. Für jeden Menschen, der das im Glauben annimmt. In Johannes 3, Vers 16 sagt Jesus, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Dieser Glaube ist es, der für dich ein Schild sein kann. Das Wissen, dass du das ewige Leben hast, wehrt die feurigen Pfeile des Bösen ab. Gott ist für dich. Wer kann dagegen dich sein? Wenn du dir das vor Augen hältst, dann lässt du dich nicht durch die Listen des Teufels durcheinander bringen. Wenn der Teufel dir vor Augen hält, dass du schon wieder versagt hast und deshalb bei Gott vergeicht hast, dann kannst du sagen, Jesus ist für mich gestorben. Durch seinen Tod am Kreuz ist auch diese Sünde getilgt. Ich bin sein. Ja, dieser Schild des Glaubens beschützt dich. Ganz wichtig ist auch der nächste Ausrüstungsgegenstand, und zwar der Helm des Heils. Paulus schreibt, nehmt auch den Helm des Heils. Der Helm beschützt beim Legionär das Wichtigste, den Kopf. Ein Treffer im Oberkörper kann man vielleicht noch überleben. Ein Volltreffer am Kopf, der ist tödlich. Bei Goliath reichte ein Stein aus. Der Hirtenjunge David hat einen Stein geschleudert und Goliath am Kopf getroffen. Er fiel ohnmächtig hin und David hat ihm dann den Kopf abgehackt. Vielleicht saß Goliaths Helm nicht richtig, weil er David nicht ernst nahm. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall hat der Schlag am Kopf den Ausschlag gegeben. Goliath vertraute auf seine Stärke. Mach nicht den gleichen Fehler. Vertraue nicht auf deine Stärke. Setz den Helm des Heils auf. Wenn du zu Jesus Ja gesagt hast, wenn du ihm deine Sünden bekannt hast und du sie auch lassen willst, die Sünden, dann gilt für dich, was wir eben schon gehört haben. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Du hast dann das ewige Leben. Dessen kannst du dir sicher sein. Jesus selbst sagt in Johannes 10, meine Schafe hören meine Stimme, in Vers 27. Und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Niemand kann dich oder mich aus der Hand des Vaters reißen. Dein Heil ist dir sicher. Auch Paulus schreibt in Römer 8, 38 bis 39, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nichts und niemand kann uns trennen von Gott. Ist das nicht eine Zusage? Wenn du dein Leben wirklich ganz Jesus Christus anvertraut hast, dann bist du sein. Und er lässt dich nicht los. Ganz egal, was der Satan versucht, dir weiszumachen. Gott hält dich in seiner Hand. Und diese Gewissheit ist dein Helm des Heils. Setz ihn auf. Ich kannte mal einen Mann, der hatte bei jeder kleinen Sünde befürchtet, dass er jetzt sein Heil verloren hat. Sein Glaubensleben war ein Auf und Ab. Tu dir das nicht an. Setz den Helm des Heils auf. Und die letzte Waffe der Waffenrüstung, die wir tragen sollen, ist das Schwert des Geistes. Nehmt das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Das Schwert war für den Römer eine sehr effektive Waffe im Nahkampf. Also, ich habe als Kind sehr viel diese Mantel- und Degenfilme geguckt, ne? So aus dem Mittelalter, die drei Musketiere und was alles. Diese Degen sind sehr lang. Bei den Römern war das ein Kurzschwert. Viel kürzer, vielleicht so, mehr war das nicht. Ein verlängerter Dolch. Keine Waffe über große Distanzen. Aber es war wirksam. Neben der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums soll es unsere einzige Angriffswaffe sein. Gottes Wort, das ist unser Schwert. Ein zweischneidiges Schwert. Gottes Wort kehrt nie leer zurück, steht in Gottes Wort. Und wie ein Schwert nur dem etwas nützt, der geübt ist, so kann uns Gottes Wort nur dann nützen, wenn wir es kennen und anwenden. Früher hieß es immer, die Braut des Soldaten ist sein Gewehr. So muss es bei uns auch sein. Wir müssen Gottes Wort so gut kennen, wie Ehepartner einander kennen. Als Jesus Christus vom Teufel versucht wurde in Matthäus 4, verteidigte Jesus sich nur mit Gottes Wort. Der Teufel benutzte auch Gottes Wort, aber er verdrehte es. Jesus Christus konnte ihn jedes Mal berichtigen und sagen, nein, das ist ganz anders. Der Teufel musste aufgeben. Er kam nicht gegen Gottes Wort an. Du musst nicht besondere Gaben haben, um gegen Satan und die Dämonen bestehen zu können. Zieh die Waffenrüstung Gottes an. Und stoße gekonnt mit deinem Schwert, also Gottes Wort, zu. Ich möchte hier noch etwas zur geistlichen Kriegführung sagen, wie sie manchmal propagiert wird. Nirgends in der Bibel werden wir aufgefordert, die bösen geistlichen Mächte direkt anzugreifen. Wir sollen nicht in die Offensive gehen. Das tut schon unser Herr Jesus Christus. Er hat am Kreuz gesiegt. Aber überall im Neuen Testament lesen wir davon, dass wir auf der Hut sein müssen vor dem Widersacher Gottes. Auch wenn es nur Rückzugsgefechte sind, er will uns schaden. Wir müssen nicht Gebiete von Dämonen freibeten. Wir brauchen nicht Jesu Herrschaft in einer Stadt auf einem Jesusmarsch auszurufen. Unsere Offensive besteht darin, dass wir anderen Menschen von Jesus Christus und dem, was er am Kreuz von Golgatha für uns getan hat, weitersagen. Wenn sich ein Mensch zu Jesus Christus bekehrt, dann hat der Teufel eine Niederlage erlitten. Wir haben uns jetzt die Waffenrüstung Gottes angesehen. Sie ist sehr effektiv, sehr wirksam, wenn man wirklich die ganze Rüstung anlegt. Aber ein Punkt fehlt noch. Und diesen Punkt bringt Paulus als krönenden Abschluss. Und als Letztes schreibt uns Paulus etwas über das Gebet. Und das ist einen ganzen und letzten Punkt der Predigt wert. Bete. Paulus schreibt, indem ihr zu jeder Zeit betet. Mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Gebet ist das A und O. Wenn wir nicht beten, dann nützt die ganze Waffenrüstung Gottes nichts. Durch das Gebet sind wir mit Gott direkt verbunden. Dann erreicht uns sein Rat und seine Kraft. Wir sollen füreinander beten. damit wir gemeinsam als Leib Christi den Listen des Teufels widerstehen können. Paulus wünscht sich hier ebenfalls Gebetsunterstützung. Er ist nicht der große Überfliegerapostel, der kein Gebet braucht. Nein, er sagt, betet für mich, damit ich die rechten Worte finde, wenn ich mit Menschen über Jesus rede. Betet für mich, ich brauche das. Paulus vertraut nicht auf die eigene Weisheit, auf die eigene Redekunst. Paulus vertraut auf das Gebet der Gemeinde. Er weiß sich in Abhängigkeit von Gott und den Gebeten. In dem alten Kinderlied heißt es so schön: Lies die Bibel, bet jeden Tag, bet jeden Tag, bet jeden Tag. Lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Ein so einfaches Lied und doch so wahr. Wir müssen die Bibel lesen, jeden Tag und jeden Tag auch beten. Wenn wir die Waffenrüstung Gottes anziehen und dieses Lied beherzigen, dann sind wir gewappnet. Ich fasse nochmal zusammen. Unser Thema war: Es ist Krieg, bereite dich vor. Ob wir es wollen oder nicht, es ist Krieg. Wir können ihn leugnen oder nicht, es ist Krieg. Wir werden angegriffen. Deshalb ist es besser, sich darauf vorzubereiten. Und das Erste, geh ins Fitnessstudio Gottes. Hol dir die Stärke Gottes in dein Leben. Lass ihn bestimmen und machen. Das Zweite, erkenne, wer dein Feind ist. Wir haben es nicht mit Menschen zu tun. Unser Feind ist der Teufel mit seinen Dämonen. Er ist ein Engel, ein Cherub, einer der schönsten Engel. Er ist listig und lügt. Er will uns von Gott abbringen. Zweifel ist immer die Visitenkarte des Teufels. Und drittens, zieh die Waffenrüstung an. Und zwar die ganze Waffenrüstung. Wenn du sie anhast, kann dir nichts passieren. Und das Vierte, bete. Bete ohne Unterlass. Der Kontakt zum Herrn darf nicht abreißen. Dann hat der Teufel keine Chance. Wolfgang, Lena, Erich, Jutta, Luis, wir wünschen euch, dass ihr gut gerüstet in den Dienst geht. Jedes Teil der Rüstung ist nötig. Der Herr segne euch. Aber auch wir, die wir hier in Deutschland bleiben, auch wir brauchen die geistliche Waffenrüstung. Lasst sie uns anziehen. Amen. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus Christus, hab du Dank. Hab du Dank, dass du dich hast von deinem Vater senden lassen in diese Welt. Und du wusstest, welchen Dienst du tun musst. Du wusstest, es wird am Kreuz enden. Und du bist diesen Weg gegangen. Du hast dich verspotten lassen. Viele Menschen haben dich abgelehnt. Du hast dich anspucken lassen, schlagen lassen, kreuzigen lassen. Schlussendlich hast du dein Leben gegeben und dein Blut vergossen. Und das alles aus einem einzigen Grund, um den Weg frei zu machen zu Gott, dem Vater, für alle, die daran glauben, die dich ja wirklich im Glauben ergreifen und die all ihre Schuld und Sünden bei dir abgeben. Hab Dank dafür. Herr, und noch viele Menschen um uns herum brauchen die gute Nachricht von der Möglichkeit der Vergebung in dir. Hilf, Herr, dass noch viele dich kennenlernen. Und segne du jetzt auch die, die jetzt hinausgehen nach Südspanien und Südamerika. Aber segne du auch uns und hilf uns, dass wir immer die Waffenrüstung anziehen und nicht dem Irrtum verfallen, sie nicht zu brauchen, weil um uns herum ja scheinbar alles so friedlich ist. Amen.